sich Wissen aneignen, das man in der Ausbildung nicht bekommt. Das moniere ich auch überall, wo ich es politisch anbringen kann. Wir müssen in der Ausbildung anfangen, was zu verändern. Weil man kann nicht nachher über die Bauern schimpfen, dass sie alles falsch machen, wenn sie es nie anders gelernt haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute wieder auf dem Ofenbänkle mit. Ich freue mich sehr, dass heute der David mir gegenüber sitzt, aber nicht nur der David, sondern wir begrüßen heute bei uns auf dem virtuellen Ofenbänkle Michael Reber aus Schwäbisch Hall Geilkirche. Hallo Michael.
Ja, hallo Ingmar, hallo David. Schön, dass ich dabei sein darf.
Hallo auch von meiner Seite. Freut uns, dass du heute da bist.
Genau, Reber, da war was. Wir hatten schon mal einen Reber. Das ist das erste Mal, dass wir einen Bruder von einem vorherigen Podcast-Gast hier zu Gast haben, weil der Michael mindestens genauso interessante Geschichte hat wie der Hansi. Und wir haben es gerade schon im Vorgespräch festgestellt, es wird Zeit nach 85 Folgen, dass wir endlich einmal einen Landwirt auf dem Ofenbänkle zu Gast haben. Deswegen freuen wir uns sehr. Michael ist in der Region Schwäbisch Hall, glaube ich, ein Begriff für die allermeisten. Macht eine sehr vielseitige Arbeit, auch viel ehrenamtlich engagiert. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Folge heute. Ja, genau.
Die Frage, die sich jeder unserer Gäste stellen muss, ist natürlich, hast du eine Verbindung zum Ofenbänkle?
Nein, habe ich definitiv keine.
Gab es bei euch in der Landwirtschaft irgendwie früher einen Holzofen oder so? Oder war das bei euch nicht?
Nee, dadurch, dass meine Eltern den Betrieb 1976 komplett neu gebaut haben auf der grünen Wiese, fehlt dieses Traditionelle. Da war ich 4 Jahre alt. Ja,
das ist jetzt schon was Neues, was ich nicht gewusst habe.
Ja. Was nicht ist, kann ja nur Wetter. Also.
Ja, mit Sicherheit. Wer weiß, was uns noch blüht diesen Winter. Vielleicht müssen wir einen kaufen. Noch,
ja. Kann passieren, ja.
Michael, bevor wir einsteigen ins Thema, wäre es einfach cool, wenn du dich ganz kurz vorstellen könntest. Also mein Standardspruch ist immer, den kennst du wahrscheinlich. Wer bist du, was machst du, was kannst du? Also einfach so ganz kurz, wie, was berechtigt dich hier zu Gast zu sein? Das ist eine neue Frage.
Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Mein Name ist Michael Reber. Ich bin mittlerweile auch schon 50 Jahre alt, verheiratet. Wir haben 2 Kinder, bewirtschaften einen landwirtschaftlichen Betrieb in Geilkirche mit Ackerbau und Biogasanlage. Ja, und heute reden viele von Mehrgenerationenwohnen. Ja, wir in der Landwirtschaft ist es schon immer Usus, dass alle unter einem Dach wohnen. Was berechtigt mich hier zu sein? Grundsätzlich berechtigt es immer ein Landwirt, bei einem Bäcker-Podcast dabei zu sein, weil er der Vorlieferant ist ja, von seinen Produkten. Deswegen denke ich, bin ich hier richtig am Platz und habe aber sicher auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie nur Produkte zu liefern.
Das kann ich bestätigen. Ich folge dir schon viele Jahre auf Social Media und finde es nach wie vor mega spannend, was für Einblicke man bei dir kriegt, die man so als Autonormalverbraucher, obwohl wir als Bäcker und als Landwirt natürlich gewisse Berührungspunkte haben, wie du gerade schon richtig gesagt hast, sonst so nicht hat. Und da bin ich echt happy, dass du heute da bist. Kurz vielleicht noch so einen Blick zurück. Du hast gerade angesprochen, du hast die Landwirtschaft von deinen Eltern übernommen. Wie war das, in der Landwirtschaft aufzuwachsen in Bezug auf das Thema Essen, Genuss, der Bezug zu Lebensmitteln ist ja dann schon von Anfang an relativ stark. Wie war das für dich?
Ja, ich meine, das ist in so einem Familienbetrieb, also bei uns ist es halt so, ja, meine Mutter kocht heute noch jeden Mittag für alle. Ja, und deswegen, das ist das, wo die Familie zusammenkommt beim Mittagessen. Jetzt dadurch, dass meine Frau arbeiten geht, verlagert sich das entweder hin zum Frühstück oder zum Abendessen mit den Kindern dann auch, wobei der Große jetzt schon aus dem Haus ist. Aber klar, wir haben einen großen Hausgarten, den meine Mutter auch nach wie vor sehr gerne macht und diese eigenen Produkte auch jetzt in der Gefriertruhe eingedünstet, eingekocht zu haben. Ja, das ist halt bei uns so. Und das denkt, da hat mein Bruder auch was davon mitbekommen. Ja, und deswegen ist Essen, man sieht es mir auch leider an, ja, dass ich sehr gerne genieße. Und ja, das ist wichtig.
Also Essen quasi nicht nur als Nahrungsaufnahme, sondern auch als familiäres Zusammentreffen, Miteinander, Gemeinschaft und so weiter.
Also das ist elementar wichtig. Also bei mir und meiner Frau ist es das Frühstück. Ja, deswegen fängt mein Arbeitstag für dich Luxus, erst um 7:30, dann, aber wir nutzen die Zeit von 6 bis 7:30, dass wir zusammen frühstücken, weil dann jeder seinen Weg geht den ganzen Tag. Und wenn man sich die Zeit nicht rausnimmt, dann wird es schwierig, da irgendwann am Abend wieder zusammenzukommen.
Ja,
cool.
Sehr gut.
Ja, mega gut. Ja.
Und wie war das dann? Du warst der Älteste und dann übernimmt der Älteste den Hof, oder war das bewusst dafür entschieden, oder war das gar nicht so
vom Elternhaus her gewollt? Es bestand überhaupt kein Druck von meinen Eltern, dass ich den Betrieb übernehmen muss oder soll. Es war relativ schnell klar, dass nur ich übrig bleibe, der den Hof weitermacht. Bei Mansi war es eine Getreidestauballergie. Die Schwestern haben auch lieber was anderes gemacht. Aber ich habe deswegen für mich keinen Druck verspürt, das weitermachen zu müssen, sondern mir hat es schon immer Spaß gemacht, auf dem Schlepper dabei zu sein, draußen auf dem Acker. Ja, wir hatten früher Schweine. Das war es vielleicht gar nicht so mein Steckenpferd, aber es gehört halt in Hohenlohe, oder hat in Hohenlohe dazugehört, dass man eine Tierhaltung dabei hat. Ja, und bin dann nach dem Abitur, war ich zuerst in Hohebuch als Betriebshelfer beim Evangelischen Bauernwerk und bin dann nach Nürtingen an die Fachhochschule zum Studieren. Und 1997 dann zurückkommen auf den Hof und seither dort tätig. Ja.
Dann tätig und viel bewirkt, da kommen wir nachher mit Sicherheit noch dazu. Bevor man tiefer einsteigt ins Thema, gibt es bei uns immer so eine Schnellfragerunde. Du weißt vorher nicht, was kommt, aber du darfst dich schnell entscheiden, da mache ich mir auch gar keine Gedanken bei dir. Wir machen das immer schön im Wechsel.
Ja. Milchviehwirtschaft oder Schweinemast?
Weder noch.
Das darf man aber nur einmal ziehen, den Joker. Vorträge halten oder Schlepper fahren?
Schlepper fahren.
Brot oder Kuchen?
Brot.
Instagram oder Facebook?
Instagram.
Bio oder konventionell?
Das ist aber schlecht, wenn ich meinen Joker schon geschossen habe. Das habe ich gewusst. Weil wir uns genau dazwischen bewegen. Aber mittlerweile eher Richtung Bio. Mhm.
Spannend. Genau. Wir steigen ins Thema ein. Dein Hof, du hast jetzt schon angefangen ein bisschen damit. Und wir wissen ja auch, du hast den gewaltig weiterentwickelt. Ihr habt keine Schweinemast mehr. Nimm uns mal ein bisschen mit einfach. Wie war das? Warum keine Schweinemast mehr? Was macht ihr heute?
Boah, damit könnte man es eine Stunde füllen. ja, also als ich 97 auf den Hof gekommen bin, war das so der Klassiker. Ja, wenn der Junior heimkommt, wird Stall gebaut. Haben das Ganze verdoppelt von der Tierzahl her, von der Ackerbaufläche her. 2005 den letzten Stall gebaut und 2006 eine Krankheit reinbekommen im Januar. Und die Krankheit hat sich so geäußert, dass 50% der Tiere totgeboren wurden und von den anderen 50% nochmal die Hälfte die ersten 4 Lebenswochen nicht überlebt hat. Das war im Januar 2006. Im Sommer 2006 war der Stall quasi leer. Sommer 2006, Fußball-Weltmeisterschaft, ganz Deutschland hat gegrillt, Schweinepreise auf dem Hoch, ja, und wir haben nichts zu verkaufen. Ja. Und das war so mal für mich so der richtige Schuss vor den Bug, wo klar war, der Plan, den du dir gemacht hast mit allen Investitionen, geht nicht mehr auf. Also wir haben Zuchttiere verkauft, wir haben von heute auf morgen 60% der Kundschaft verloren. Boah, und dann sitzt da erstmal, ja. Der Schaden allein war schon mittlerer sechsstelliger Betrag. Plus die Folge halt, dass wir die Kundschaft nicht mehr hatten. In Hohenlohe hat sich die Schweineproduktion massiv verändert. In der Zeit danach durch Veränderungen am Markt. Ja, und dann muss man sich halt entscheiden, wie geht's weiter. Und für mich war klar, wir brauchen irgendein neues Standbein, damit wir das, was da in Investitionen steht, an Kapitaldienst irgendwie tragen können, und hatten dann das Glück, dass es dieses erneuerbare Energiengesetz gab und wir dann 2009 die Biogasanlage gebaut haben als Kooperation mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall, die uns heute 3/4 vom Biogas abnehmen und das in Schwäbisch Hall verstromen. So mal im Kurzen.
Mhm. Mich würde das noch schön interessieren mit der Krankheit, die ihr da reingekriegt habt. Weil, ich bin voller Laie. Erstens, wie kann sowas passieren? Und zweitens, einfach jetzt ganz blöd gefragt, aber wie gesagt, ich bin wirklich Laie. Die Schweine waren dann weg. Warum hat man nicht wieder mit Schweine anfangen können? Was war da der Hinderungsgrund?
Also
muss man sich das vorstellen?
Ja, die Schweine waren nicht gleich weg. Also diese Krankheit haben wir deshalb reinbekommen, weil wir Zuchttiere verkaufen konnten, die frei von dieser Krankheit bis dahin waren. Das heißt aber auch, wir durften keinen Impfschutz haben gegen die Krankheit. Es gab eine Impfung, aber es war ein Marktvorteil, Tiere zu haben, die frei von dieser Krankheit waren. War natürlich ein Risiko, der sich dort im Januar 2006 dann halt so geoutet hat, wie es war. Wir haben dann 2009 entschieden, dass wir mit der Zuchttierproduktion, ja, Produktion hört sich schon blöd an, dass wir damit aufhören, haben dann eine klassische Schweinemast gemacht. Bis 2016 und 2016 war es dann so, dass nicht mal mehr die variablen Kosten gedeckt waren in dieser Produktion. Und dann muss man sich einfach von dem trennen, wo ich am meisten Verlust mache, wo ich aber auch mit dem Herz irgendwann auch nicht mehr gehängt bin. Ja, das war dann auch so ein Prozess für mich als Mensch, wo ich gemerkt habe, scheiße, dein Herz ist da, die Leidenschaft ist da nicht drin. Wir haben das sicher immer gut gemacht, auch gut für die Tiere, aber die Leidenschaft, die war immer auf dem Acker. Aber in Hohenlohe mit hohen Pachtpreisen, mit dem Ackerbau Geld zu verdienen, ist halt schwierig. Also du brauchst irgendeine Art von Veredelung in Anführungszeichen. Sprich, das machen wir jetzt heute halt über die Biogasanlage.
Du hast im Vorgespräch gesagt, Lösungen suchen statt zu jammern. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen über deinem ganzen Wirken steht, kann man das so sagen? Bist du jemand, der dann sagt, okay, dann muss es halt anders gehen?
Definitiv, weil sonst hätte ich damals der Kopf in den Sand stecken können und gesagt, wir schließen zu, verkaufen. Ja, und irgendwo gibt es immer Lösungen, es muss weitergehen. Es ist ja auch eine Aufgabe. Ich bin wissentlich die sechste Generation auf dem Hof, ohne sich da jetzt selber einen Druck zu machen. Aber es ist ja ein Stück weit Verantwortung, wenigstens zu versuchen, das weiterzumachen. Ja, ob das die nächste Generation macht, weiß ich noch nicht. Machen wir den Kindern auch überhaupt keinen Druck. Aber ja, und da gab es dann halt die letzten Jahre schon einige Erlebnisse, wo mir dann andere Leute auch gesagt haben, ja, das, was du machst, das ist halt, dadurch, dass wir das auch zeigen, ja, anderen Berufskolleginnen und Kollegen eine Perspektive zu geben bei dem Ganzen, was auf Landwirtschaft einprasselt seit Jahren, Jahrzehnten, immer noch einen Weg zu finden, wie kann es weitergehen. Ja.
Mich würde mal ganz kurz interessieren, wie sieht so dein Alltag aus? Also wenn du jetzt, also ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich keinen geregelten Alltag, aber nimm mich oder uns generell mal mit, so du frühstückst bis um 7:30 und dann?
Richtig, genau.
Würde mich echt mal interessieren, wie dein Alltag aussieht.
Dann ist es mittlerweile so, dann geht's raus an die Biogasanlage. Die Biogasanlage sind dann mal 1,5-2 Stunden nur Routinearbeit, sprich Kontrollgang, alles kontrollieren, läuft alles rund. Wir haben zwar eine riesen Steuerung drauf, wo ich mich auch vom Wohnzimmer aus einwählen kann, aber einmal am Tag über alles drüber laufen, anschauen. Dann muss diese Anlage gefüttert werden mit Festmist, mit nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Getreide, Gras. Das zusammen sind 1,5-2 Stunden Arbeiten, ohne Reparaturen, ohne alles. Ja, und dann je nach Saison, im Sommer geht es dann in der Regel bei schönem Wetter, was wir jetzt 3 Monate am Stück hatten, irgendwo aufs Feld oder irgendwas draußen zu tun. Im Winter wird die meiste Zeit dann im Büro verbracht. Zwischendurch kommen dann Reparaturen, Erntearbeiten sind immer zusätzliche Arbeit. Ja, und dann ist, je nachdem, was abends ansteht an Programm, zwischen 6 und 21 oder 18 und 21 Uhr Feierabend. Ja.
Du bist ja auch noch sehr ehrenamtlich engagiert, also Gemeinderat oder Stadtrat, wie heißt es? Stadtrat?
Ja, die einen sagen Stadtrat. Die in der Innenstadt sagen Stadtrat. Ich sage als einer, der oberhalb wohnt, Gemeinderat.
Also in der Stadt Schwäbisch Hall quasi und im Kreistag, also politisch auch noch engagiert. Ja, ja. Da stellt sich für mich direkt die Frage, woher nimmst du die Energie, das auch noch alles zu wuppen? Findest du es wichtig, dich einzubringen? Oder was ist deine Motivation?
Ja, das ist echt eine gute Frage, weil also mein Vater hat es schon gemacht und mein Großvater, und ich habe immer gesagt, weil ich es beim Vater gesehen habe, wie viel Zeitaufwand das war, das mache ich nie. Ja, das will ich nicht, das will ich meinen Kindern auch nicht zumuten. Ja. Und irgendwann war es dann doch soweit und man muss dann auch für sich entscheiden. Ich kann nicht immer nur jammern, haben wir gerade schon über das Jammern gesprochen, sondern wenn ich was verändern will oder was bewegen will, dann muss ich halt auch was tun. Ja, und klar, das ist ein gigantischer Zeitaufwand und Kreistag, das war eher wie die Jungfrau zum Kind. Ich war auf dem letzten Listenplatz und bin dann doch reingekommen, was ich nicht wollte, weil das Problem ist, die Kreistagssitzungen fangen um 15 Uhr an. Da ist der ganze Nachmittag im Eimer. Und die sind irgendwo im Landkreis. Ja, da bist du auch mal eine Stunde unterwegs in unserem Landkreis. Und Gemeinderat geht in der Regel 18 Uhr. Ja, das kann man irgendwie organisieren. Aber wenn es auf dem Feld gilt und am nächsten Tag ist Regen, dann fällt die Sitzung auch mal aus. Aber für mich ist wichtig, dass man sich engagiert, weil ja, ich schimpfe auch gerne mal was über politische Dinge, ja, aber
kommen wir mal auch noch dazu.
Ich muss selber auch was dafür tun. Und es ist wichtig, dass auch Leute, die selbstständig tätig sind, in diesen Gremien sind. Es kann nicht sein, dass irgendwann, böse gesagt, nur noch Lehrer drin hocken oder Beamten oder Rentner, ja, sondern dass die gesamte Gesellschaft repräsentiert ist. Ja, das gehört zu dieser repräsentativen Demokratie dazu. Aber wenn du vor der Wahl Leute ansprichst, die selbstständig tätig sind, dann sagt jeder, boah, wann soll ich das machen? Ich versuche es auch zu machen. Ja. Also Geld, was man dafür kriegt, das ist nicht einmal eine Aufwandsentschädigung, das ist wirklich Schmerzensgeld und sonst nichts. Aber es gibt auch immer wieder Momente, wo ich sage, ja, das macht dann auch Spaß. Ja. Weil du wirklich was bewegen kannst. Wenn du auch merkst, dass man dann in Halle ist ja schon sehr fraktionsmäßig oder politisch gefärbt geprägt, die politische Diskussion, ja. Das ist in der kleineren Gemeinde noch nicht ganz so extrem, aber wenn du dann merkst, dass alle an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel haben, die Stadt vorwärts zu bringen, gerade in einer finanziell schwierigen Situation, dann macht es auch Spaß, ja. Und das kann ich nur jedem nahelegen, dass man, ich sage auch, man muss sich das auch antun, ja, das ist nicht ohne, du kommst dann meistens nicht vor 22:30 heim nachts, also 4 Stunden Sitzung sind normal. Und dann schaltest du halt auch nicht bloß einfach ab, sondern dann musst du erstmal runterfahren. Ja. Und manche Dinge nimmst du auch bis zum nächsten Morgen mit. Ja, das ist so. Also zumindest bei mir, es perlt da nicht so leicht, aber ich bin jetzt 8 Jahre Gemeinderat und 3 Jahre Kreistag. Kreistag läuft wirklich auf Sparflamme, weil ich das zeitlich überhaupt nicht packe. Mhm. Ja.
Naja, also kann ich nur meinen Hut ziehen. Ich finde es auch total wichtig, was du sagst, dass Selbstständige und auch Leute aus der Landwirtschaft, aus dem Handwerk und so weiter in den Gremien sitzen. Ich tue mich schwer da irgendwie. Ich kann das nachvollziehen, dass man da sagt, wann soll man das noch unterkriegen? Umso mehr Respekt und danke, dass du das machst.
Ich war ja auch bei der Kreistagswahl, bei der letzten, stand ja auch auf der Liste und ich habe echt viele
Stimmen. Du warst hinter Michael noch, oder?
Aber ich habe wahnsinnig viele Stimmen also habe ich gar nicht gedacht. Und ich hatte echt Schiss, dass ich reinkommen muss, ehrlich sagen, zuletzt, weil ich echt gedacht habe, okay, fuck, was mache ich, wenn ich tatsächlich reinkomme? Aber es hat
Du hast doch Zeit.
Ja, massig. Nee, aber es stimmt schon. Also was du mir ja gesagt hast, ich finde es schon auch wahnsinnig wichtig. Und vor allem, wie du sagst, es ist sehr, sehr wichtig, dass alle Bereiche repräsentiert sind. Und schau doch unseren Bundestag an. Wer hat da noch ein handwerkliches Backup oder Background oder ein Pflege-Background oder sonst irgendwas? Das sind die wenigsten, ja. Und von dem her ist das schon wahnsinnig wichtig. Und finde ich wirklich super. Also wirklich Chapeau, dass du das machst.
Okay, kommen wir mal wieder auf euren Hof zurück. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, was auch völlig in Ordnung ist. Also,
das passiert halt öfter.
Ihr habt also quasi, jetzt kann man sagen, die Standbeine Biogasanlage mit dazugehörigem Ackerbau. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr baut das an, was ihr für die Biogasanlage braucht? Oder macht ihr auch noch was anderes mit eurem Anbau? Ihr macht ja auch noch Apfelsaft selber und solche Geschichten.
Ja, gut. Das
ist Hobby.
Das ist Hobby. also wir haben 200 Streuobstbäume auf den 22 Hektar Grünland, die wir haben. Das ist Hobby, aber es ist ein Stück weit halt auch Pflege der Kulturlandschaft. Wir sind in der Landwirtschaft immer so auch sehr betriebswirtschaftlich getrimmt, was da auch wichtig ist. Aber ich denke, wir haben als Landwirte auch noch einen anderen Auftrag. Ja. Und Pflege der Kulturlandschaft gehört dazu und deswegen auch versucht, das über den Apfelsaft zu machen. Wobei, ja, das meiste konsumiert mein Bruder in der Gastronomie und wir selber, aber ich habe zumindest was davon. Ja. Und Landwirtschaft und Biogas sind zwei Betriebe. Ja, das eine ist halt ein Gewerbebetrieb, die Biogasanlage. Und die Landwirtschaft produziert die nachwachsenden Rohstoffe für die Biogasanlage. Plus wir kaufen im Herbst dann auch noch Silomais von anderen Landwirten zu. Und ansonsten ja, geht im Moment alles, was wir auf dem Acker produzieren, in die Biogasanlage. Ist für mich auch nicht wirklich befriedigend. Ich würde viel lieber auch mal was für meinen Bäcker produzieren.
Wir sind dran.
Das Problem ist einfach, wir haben jetzt die letzten 5 Jahre 4 trockene Jahre gehabt. Und da die Biogasanlage einfach die Cash-Cow im Betrieb ist, muss die laufen. Das heißt, die braucht auch Futter jeden Tag. Im Moment sowieso. Ja, jetzt ist das aufgrund dieser Energiekrise für uns natürlich auch nicht wirtschaftlich uninteressant, dass die Strompreise steigen. Deswegen muss das Ding laufen. Aber ja, Ziel ist eigentlich schon, dass wir da irgendwann auch wieder Fläche frei bekommen für Nahrungsmittelproduktion. Mhm. Also das wäre mir schon sehr wichtig. Mhm. Ja.
Okay, das ist jetzt aus dem Grund ja auch sehr interessant, weil es gerade so ein mega aktuelles Thema ist, du hast gerade angesprochen, Energiekrise. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist Biogas? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wenn man die Anlage sieht, dann ist es ein riesen technischer Komplex, ja. Und am Ende ist es aber doch immer wieder nur ein biologischer Prozess, der da stattfindet. Ja, das heißt, ich mische Gülle, Mist und nachwachsende Rohstoffe in einem großen Betonbehälter, der gasdicht abgedeckt ist, durcheinander, heizt den auf bei uns 44 Grad. Und dann machen die Methanbakterien dort drin Biogas. Also Biogas besteht so bei uns zu 53% aus Methan und der Rest ist zum großen Teil CO2. Also für jeden praktisch oder visuell vorstellbar ist ein großer Thermomix. Ja, es wird okay. Alles untereinander gerührt.
Das ist wie ein Rührwerk drin dann quasi?
Das oder? Sind 4 Rührwerke drin, im Moment nur noch 3, weil eins kaputt ist jetzt seit vorgestern. das funktioniert. Und genauso muss man sich es vorstellen. Ja, das ist am Anfang ziemlich dickflüssig und in diesem Prozess wird diese Biomasse immer weiter abgebaut und wird dann immer flüssiger. Am Ende bleibt dann ein Produkt übrig, das wir wieder als Dünger aufs Feld nehmen. Also das sieht aus wie Gülle, riecht aber nicht mehr so extrem wie eine rohe Gülle aus Milchviehhaltung oder aus Schweinehaltung. Also stinkt eigentlich fast gar nicht mehr. Und ja, so schließt sich dann auch der Kreislauf wieder. Also wir bringen Dünger aufs Feld und am Ende die Pflanzen gehen wieder in die Biogasanlage.
Ist das, und du hast ja das in Kooperation mit den Stadtwerken, das heißt, das sind dann Leitungen direkt von euch irgendwie nach Schwäbisch Hall oder wie wird das dann verstromt?
Genau, also als die Westumgehung gebaut worden ist, legt der Versorger immer Leerrohre rein. Das hochwertigste Leerrohr ist eine Erdgasleitung, weil die den höchsten Druck aushält. Und wir mussten dann praktisch nur in Wittighausen an der Westumgehung anschließen und die Stadtwerke entnehmen im Teurershof das Biogas aus der Leitung. In dieser Heizzentrale Teurershof stehen insgesamt 3 Biogasmotoren, 2 werden von uns beschickt. Das dritte Motor wird von der Biogasanlage in Hesselbronn bedient. Also die Biogasleitung geht mittlerweile bis nach Hesselbronn, also über die A6 rüber noch. Es ist jetzt so, dass ein Motor von uns, der im Moment eh nicht läuft, nach Übrigshausen kommt, in das neue Gewerbegebiet und dort dann zukünftig mit Biogas auch einen Teil der Wärme liefert.
Also für das Gewerbegebiet, das da neu entsteht?
Genau.
Ah, cool.
Jetzt wird ja im Volksmund, höre ich, also ich komme ja aus dem Land und da schimpft man auch gerne mal am Stammtisch, wird ja oft dann so, ja, da baut man dann Mais an und verbrennt es dann nachher. Aber letztendlich ist ja gar nicht so, weil die Nährstoffe bleiben ja, wie du sagst, erhalten und die werden ja wieder zurück in den Kreislauf geführt. Weil ich glaube, Biogas an sich hat ja, zumindest denken viele, auch nicht so einen positiven Ruf oft mal, oder?
Nee, das hat es zum Teil auch berechtigt nicht, ja, weil man das natürlich... Landwirte sind natürlich auch gewieft, die reizen gesetzliche Möglichkeiten auch aus, bis nicht mehr geht. Ja, das liegt in der Natur des Menschen, glaube ich, nicht nur in der des Landwirts. Und es gab einfach Regionen, wo dann wirklich Mais angebaut worden ist. Ja, wir haben auch fast 50% Mais in der Fruchtfolge, aber das hat jeder Milchviehhalter auch. Dieses Verbrennen ist halt nicht der richtige Begriff, ja, sondern das Biogas entsteht durch die Bakterien in dem Prozess als Verdauungsprodukt. Ja, und dieses Gas wird in einem Motor verbrannt. Das ist so. Anstatt, sagen wir, bei einem PKW mit Diesel oder Benzin läuft der Motor halt mit Gas. Und statt dem Getriebe sitzt halt am Motor an der Kurbelwelle ein Generator und erzeugt Strom. Das ist aber nur 50% der Energie. Ja, die anderen 50% sind die Abwärme vom Motor. Und diese Wärme, die muss man halt nutzen von Biogas, weil sonst wird es wirklich sehr ineffizient. Und deswegen war unser Konzept von Anfang an versuchen, das in die Stadt zu bringen, weil wir dort über das Fernwärmenetz der Stadt Schwäbisch Hall 100% Wärmenutzung haben. Das ist elementar wichtig, die Wärme zu nutzen. Also wir ersetzen im Teurershof oben schon seit 2010 bei knapp 1500 Haushalten Erdgas oder Erdöl.
Mhm. Cool.
Ist es dann auch eine richtige Antwort auf die Klimakrise? Kann Biogas ein Teil der Lösung sein? Wie siehst du das?
Ich finde, dass Biogas ein zentraler Baustein bei regenerativer Energie ist, weil es die einzig sehr kostengünstig speicherbare erneuerbare Energie ist. Ja, also diese Dächer, die man auf diesen Gärbehältern sieht, das sind die Gasspeicher. Und wir könnten auch noch viel größere Speicher obendrauf bauen. Also wir können im Moment 18 Stunden Gas speichern, ohne dass wir Strom produzieren. Und das wäre die Stärke von Biogas, oder ist auch, ja, viele haben schon investiert, dass wir nur Strom produzieren, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn halt generell ein hoher Bedarf im Netz ist. Und das kann Biogas im Vergleich zu Wind und Photovoltaik einfach.
Das heißt quasi, wenn jetzt die Stadtwerke den Strom nicht abruft, dann könnt ihr das auch in gewisser Weise speichern. Da geht nichts verloren sozusagen wie jetzt bei Photovoltaik. Das lässt sich ja viel schlechter speichern, glaube
ich. Ja, also bei uns ist es, wir machen das nicht so extrem, wie es andere Berufskollegen im Biogasbereich machen, dass wir nur 5, 6, 8 Stunden am Tag Strom produzieren, sondern dadurch, dass wir diesen Grundbedarf an Wärme im Fernwärmenetz decken, laufen die Maschinen eigentlich schon durch. Ja. Aber das ist einfach dadurch, dass die Wärme gebraucht wird. Bei vielen ist es halt so, dass die Wärme nicht gebraucht wird. Die müssen versuchen, über diesen höheren Stromerlös das zu refinanzieren.
Genau, jetzt würde mich noch zu dem Thema interessieren. Der David hat es jetzt gerade schon angesprochen, da bist du jetzt relativ schnell drüber gegangen, würde ich einfach nochmal nachfragen wollen mit diesem Kritikpunkt Mais, dass er dann nur noch Monokultur und es wird nur noch Mais angebaut und so. Jetzt hast du gesagt, ein Milchviehhalter hat gleich viel, 50% Mais. Kannst du das kurz nochmal ein bisschen erklären, oder?
Ja, also unsere Fruchtfolge ist, wenn man es einfach sagt, wir haben ein Jahr Mais und im nächsten Jahr wächst Getreide. Und dieses Getreide geht auch in die Biogasanlage. Das kann man kritisieren, da kann ich auch mit leben, wenn man das kritisiert. Nur wir haben auf unserem Betrieb noch nie Getreide für Nahrungsmittel erzeugt. Früher ging das halt in die Schweine als Futter. Ja. Und dann hat man vielleicht noch einen Raps angebaut früher. Der Raps ging aber dann in die Biodieselproduktion. Also wir haben man kann das kritisieren, man kann es zu Recht kritisieren, nur der Gesetzgeber hat halt nach Fukushima oder schon vor Fukushima gesagt, wir wollen erneuerbare Energien, wir wollen auch Biogas und hat es explizit gefördert. Heute versucht man ein Stück weit zurückzurudern, nur noch Anlagen mit Gülle und Misch zu machen, nur die sind halt sehr ineffizient, die müssen auch sehr viel Menge durchjagen, die Investitionskosten sind hoch. Es ist wichtig, dass das passiert, dass man dieses Potenzial nutzt. Wir haben 45% Gülle und Mist in der Anlage, also nicht nur Mais, aber die nachwachsenden Rohstoffe sind halt die Energie bringen.
Okay.
Pro Menge. Also um eine Tonne Mais zu ersetzen, die gleiche Menge Gas, brauche ich 10 Tonnen Gülle oder 3 Tonnen Mist. Ja.
Ich habe neulich eine Zahl gelesen bei dir, das hast du auf irgendeinem Profil bei dir veröffentlicht, wie viel Kilo, weiß nicht genau wie viel, ihr da täglich reinschieben müsst in die Biogasanlage. Es kam mir sehr viel vor.
Ja, also wir produzieren, wenn alles läuft, in der Stunde 750 kW. Mhm. Also Schwäbisch Hall, wir haben selber noch einen Motor auf der Anlage. Und um diese 750 kW pro Stunde, 24 Stunden zu fahren, brauchen wir ungefähr 35 Tonnen Mist und nachwachsende Rohstoffe, also 30 Tonnen nachwachsende Rohstoffe, 5 bis 10 Tonnen Mist und im Moment 18 Tonnen Gülle.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Wo habt ihr das? Das ist ja auch eine Kapazitätsfrage, oder?
Also Gülle und Mist wird wöchentlich angeliefert. Mhm. Da brauche ich nicht viel Puffer und die nachwachsenden Rohstoffe sind halt in einem Fahrsilo. Also das ist auch eine Art Energiespeicher. Also wenn der Mais reif ist oder das Getreide, wird es gehäckselt. Das sind dann 4, 5, 6 Tage Ernte jeweils. Kommt in ein Silo rein, wird festgefahren, wird luftdicht abgeschlossen und dann siliert es. Also der pH wird abgesenkt auf unter pH 4. Dann ist es lagerstabil. Dann ist es 18 Monate, 24 Monate lagerbar. und dann können wir füttern, so wie wir es brauchen.
Ja, 35 Tonnen am Tag, das hört sich jetzt für mich wahnsinnig viel an.
Ja, das ist auch Wahnsinn. Eigentlich ist es Wahnsinn. Und ja, das ist schon sehr viel Material, weil ich muss ja das, ich muss es anliefern an die Anlage. Ich muss es da reinbringen jeden Tag. Und am Ende kommt ja der Dünger auch wieder raus. Ja, also wir reden hier über 16.000 bis 18.000 Tonnen, die rein und raus gehen im Jahr. Ist auch ein Fahrzeugverkehr. Ja. Nur der Dünger am Ende ersetzt halt auch diesen Mineraldünger, ja, der sonst in einem sehr energieintensiven Prozess produziert werden muss, der Stickstoff insbesondere, und der im Moment durch diese Energiekrise zum Teil gar nicht mehr zur Verfügung steht. Und wenn, dann zu Irrsinnskosten, ja, also da relativiert sich dann auch sehr vieles wieder. Und das ist halt ein organischer Dünger, der für den Boden halt wesentlich positiver ist als ein mineralischer Dünger, der nur Einzelnährstoffe hat.
Jetzt muss ich nochmal blöd nachfragen. Ihr erntet innerhalb von 4-5 Tagen, glaube ich, hast du gerade gesagt, den kompletten Jahresbedarf für eure Biogasanlage. Also 35 Tonnen mal 365. Also
5 Tage Getreide, 5 Tage Mais.
Okay.
Waren es jetzt dieses Jahr.
Und das wird alles in der Zeit geerntet und landet bei euch vom Hof in Fahrsilos.
Ja.
Krass.
Ja, das ist schon Wahnsinn, was Technik heute auch schafft. Also ja. Wir hatten, als wir 2009 angefangen haben, waren wir stolz, wenn wir 1000 Tonnen am Tag geerntet haben. Und die Maschine, die heute erntet, ist auch nur noch ein Häcksler, aber der macht halt statt 8, 12 rein. Der hat letztes Jahr 2000 Tonnen an einem Tag. Also das ist unvorstellbar, was diese Technik heute leisten kann. Ja.
2000 Tonnen am Tag.
Ja. Wahnsinn.
Jetzt weiß ich auch, warum es immer heißt, der Reibe erntet, wenn die Schlepper immer durchpfeifen. Ja, der braucht ja auch Leute, die das dann machen und so. Das ist schon
Das sind Wahnsinn. Also dieses Jahr 8, 9 Fahrzeuge, die da nur fahren, damit sie das wegbekommen, was die Maschine erntet.
Wahnsinn. Spannend. Und dann, war jetzt echt super mega interessant. Genau, und dann weiß man von dir aus Social Media ja auch, dass du ja auch ganz viel dir Gedanken machst und versuchst, Dinge zu verändern, vielleicht neu zu denken. Ein Thema ist ja auch die regenerative Landwirtschaft, also sprich das ganze Thema Bodenkultur und so weiter. Ist ja so ein großes Steckerpferd von dir, wenn ich das so richtig mitverfolge. Ich verstehe nicht so viel davon, zumindest bis jetzt. Wie ist das denn bei der Biogasanlage, wenn... Also einfach jetzt ganz blöd als Laie gefragt, wenn das nachher eh nur verbrannt wird, in Anführungszeichen, oder halt verarbeitet wird, ist es dann so wichtig, ob die Qualität von dem Getreide jetzt so gut ist, oder ist es mehr oder weniger wurscht, ob da jetzt auch noch Unkraut mit dabei ist oder wie auch immer? Wirkt sich das aus?
Ich meine, grundsätzlich ist alles, was Biomasse ist, mal gut für die Biogasanlage. Also ich kann sehr viel mehr ausprobieren, als jemand, der halt Brotgetreide zum Beispiel anbaut. Also wenn da mal was schief geht, dass zu viel Unkraut drin ist. Die Biogasanlage frisst es. Der Grund, warum ich das mache, ist klimatische Veränderung. Ja, also wir haben die Anlage 2009 gebaut und ich habe 2011/12 schon gemerkt, dass früher war es so, du hattest jedes Jahr ein bisschen Ertragssteigerung durch züchterischen Fortschritt und so weiter. Und wir sind da schon an dem Punkt gewesen, wir haben sehr schwere Böden, also sehr tonhaltige, dass das stagniert hat und zum Teil rückläufig war. Und ja, dann muss ich ja reagieren. Ich habe dieses Fahrsilo da, die Anlage, die 20 Jahre EEG-Vergütung hat. Dann muss ich was tun. Also ich kann entweder Flächen zupachten, dass ich jedes Jahr mehr bewirtschafte, um dieselbe Menge zu ernten, weil es weniger wird pro Hektar. Oder ich kümmere mich um das, was ich habe. Ja, der Grund und Boden ist das, was der Landwirt hat. Dafür ist er... Das ist eigentlich sein ureigenster Auftrag, die Flächen zu bewirtschaften, ja, und sich um das kümmern. Ja. Man sagt immer Arbeit, Boden, Kapital, und der Boden hat man relativ lange vergessen. Und ich habe mich schon zu Studienzeiten immer mit diesem Thema Boden auseinandergesetzt, aber ich habe einfach gemerkt, ich komme da mit meinem Wissen aus Studium an die Grenzen. Ich habe dann 2014 einen sogenannten Bodenkurs gemacht, wo es nur um das Systemboden ging. Ja, wir lernen im Studium Düngung, Pflanzenschutz, Bodenbearbeitung. Aber jeder Prof macht nur sein Fach. Und das Systemboden ist so komplex, ja, dass ich heute sage, wenn ich 2-3% von dem weiß, was darunter passiert, ist es viel. Unser Problem ist einfach, was sehen wir am Boden? Wir sehen das, was oberirdisch wächst. Wir sehen vielleicht mal einen Regenwurm. Und alles, was da an kleinen Getier drin ist, das meiste sehe ich nur unter dem Mikroskop. Also man sagt, in einem guten Boden ist in einer Handvoll Boden so viel Mikrobiologie wie Menschen auf der Erde. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das sich selber bewusst zu machen, damit zu arbeiten, das auch zu nutzen, weil die Natur kann für uns arbeiten, senkt halt auch meine Kosten. Ja, also wenn ich es verstanden habe, komme ich mit weniger Dünger aus, weniger chemischem Pflanzenschutz und komme zum gleichen Ziel. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, warum stellst du nicht um auf Bio? Ist natürlich erhöhtes Anbaurisiko, auf Bio umzustellen, weil ich nicht die Möglichkeit habe, wenn ich sehe, da läuft was schief, dass ich zu viel Unkraut habe, dass ich vielleicht nochmal was nachdüngen muss. Die Option möchte ich mir offen halten. Ja, aber ich bewege mich genau zwischen den zwei Stühle, konventionell und Bio. Spielt aber für mich in der Biogasanlage im Moment keine Rolle. Ja, ich bekomme für Biogas keinen Cent mehr. Und deswegen versuchen wir den Weg zu gehen, ja, das schon ein gutes Stück zu extensivieren, was den Input angeht, ohne, wir verlieren ein bisschen Ertrag, aber nicht so viel. Ja, das ist einfach, ihr habt beide die Frage gestellt mit diesem Maisverbrennen. Ja, dem Kritikpunkt muss man sich einfach stellen als Biogaser. Und wenn ich es dann schaffe, dass ich das alles ein bisschen extensiver mache, das, was da reingeht, ja, und wir können auch messbar CO2 speichern, ja, wir haben das 2017 angefangen. Das heißt, wir speichern schon CO2 im Anbau der Pflanzen, im Boden. Dann ist das auch wirklich eine erneuerbare Energie. Und nicht, ja, es geht sehr viel drauf bei Transport, das, was ich gerade gesagt habe. Aber im Anbau selber speichern wir erstmal CO2. Also wir umgerechnet speichern wir pro Hektar und Jahr den CO2-Ausstoß von einem Mittelklasse-Pkw mit 25.000 Kilometer Fahrleistung. Mhm. Das schaffen wir mittlerweile.
Das ist schon Wort.
Auf jeden Fall.
Merke, Biogas ist mein neues Lieblingswort.
Ich dachte mir, wo du es gesagt hast. Ja, Biogas ist richtig cool. Ja.
Aber jetzt, genau, du hast jetzt gerade gesagt, wenn du 2-3% verstehst, dann ist es viel und für uns ist es wahrscheinlich auch fast gar nicht möglich, das alles zu verstehen. Aber kannst du uns so einfach ganz kurz und auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch alle sich wahrscheinlich nicht so mit dem Thema befasst haben, wie du jetzt über die Jahre, kurz beschreiben, was macht ihr anders oder was hast du jetzt gelernt über die Jahre, was du tun kannst, um die Bodenqualität zu verbessern?
Ja gut, das erste ist mal, sich Wissen aneignen, das man in der Ausbildung nicht bekommt. Das moniere ich auch überall, wo ich es politisch anbringen kann. Wir müssen in der Ausbildung anfangen, was zu verändern. Weil man kann nicht nachher über die Bauern schimpfen, dass sie alles falsch machen, wenn sie es nie anders gelernt haben. Ja, das ist mal das Wichtigste. Wissen aneignen, verstehen und dann ausprobieren, umzusetzen. Weil das ist natürlich dann auch in so einem Mehrgenerationenbetrieb Landwirtschaft auch ein Problem. Ja, wie bringe ich es da vorherigen Generation bei und wie nehme ich alle mit in dem Betrieb, ja, dass die das auch verstehen, das ist das Wichtigste. Was machen wir anders? Elementar ist für mich heute, dass wir versuchen, dass das ganze Jahr lebende Pflanzen auf der Fläche sind, also dass wir keine Brachflächen haben, dass wir nicht im November die Flächen umpflügen für den Mais und die dann erst im April wieder einsehen, weil zentraler Baustein, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden zu bringen, sprich Humus aufzubauen, sind die Pflanzen, die lebenden Pflanzen. Und deswegen müssen wir an jedem Tag, an dem Photosynthese stattfindet, das ist der Prozess, wo ich CO2 aus der Luft nehme, das haben wir alle mal gelernt in der Schule. Ja, was ist Photosynthese? Die Pflanze macht im Blatt aus CO2 aus der Luft und Wasser, das sie hoffentlich an der Wurzel noch findet, Sauerstoff, den sie wieder abgibt, und Zucker, den sie zum einen zum Wachsen braucht, aber was wir vergessen haben die letzten 50 Jahre, die 50% dieser Zuckerverbindungen sind da, um Bodenleben zu füttern. Und das Bodenleben sorgt eigentlich dafür, dass die Pflanze kostenlos an Nährstoffe und Wasser kommt. Und das haben wir halt vergessen. Ja, mit Mineraldüngung können wir alles steuern. Ja, wir brauchen das auch noch eine gewisse Zeit, aber ich denke, wir haben jetzt eine Phase auch in der Landwirtschaft, wo wir sagen, das ist so teuer geworden, diese mineralische Düngung, dass wir versuchen müssen, einfach wieder diese natürlichen Prozesse, die sind da, die arbeiten für mich kostenlos, wenn ich sie verstanden habe. Ja, spart mir einfach auch Geld ein. Und das ist elementar. Und deswegen ist bei uns, also das Getreide wird geerntet Ende Juni und dann kommt erst wieder die Maisaussaat im April Jahr drauf. Das heißt, wir haben 9 Monate, wo wir dem Boden was zurückgeben können, wo wir auch die Fläche bewachsen halten müssen. Da machen wir sogenannte Zwischenfrüchte. Ja, die wird innerhalb ein, zwei Wochen nach der Ernte wird es sofort wieder eingesät, weil der Sommer eigentlich die Phase ist, wo wir am meisten Biomasse produzieren können. Und viel oberirdische Biomasse heißt dann auch viel Zucker, viel Kohlenstoff in den Boden pumpen. War dieses Jahr natürlich schwierig mit dem trockenen Sommer, dass das Zeug überhaupt mal zum Wachsen gekommen ist, aber wir haben es gerade schon im Vorgespräch gesagt, ja, ich habe jetzt halt schon wieder blühende Pflanze auf dem Acker, was auch wichtig ist, also Sonnenblumen fangen jetzt an zu blühen. Wir machen da eine Mischung mit 20 verschiedenen Komponenten. Vielfalt ist elementar wichtig. Die Wurzeln in unterschiedlicher Tiefe, die blühen zu unterschiedlichen Zeitpunkt, ja, das heißt, wir haben jetzt im Herbst auch noch ein Blühangebot für die Insekten. Ist für mich jetzt aber nicht oberste Priorität. Für mich geht es darum, diese 9 Monate zu nutzen, dem Boden was zurückzugeben. Weil wir vor die anderen 2 Ernten fahren wir halt in die Biogasanlage. Und dann ist es wichtig, dass ich dem Boden auch was zurückgebe. So, jetzt habe ich ziemlich viel, ziemlich komplex gesagt.
Nee, ich finde es mega spannend. Ich grätsch direkt mal rein, so, weil ich habe immer gedacht, Pflanze entziehen dem Boden immer Nährstoffe. Du sagst jetzt quasi, indem du immer was Blühendes oder was immer Pflanze auf dem Acker hast, wenn ich es jetzt richtig sage, dann gebt ihr dem Boden was zurück. Lag ich da falsch mit meiner Annahme, dass Pflanze Nährstoffe aus dem Boden rausziehen?
Das machen sie schon. Also deswegen, wir fahren ja das Getreide runter, wir fahren auch den Mais runter. Diese Zwischenfrüchte sind dafür da, Bodenbiologie zum einen zu füttern und durch diese vielfältige Mischung machen wir auch die Bodenbiologie vielfältig. Steht da nur ein Mais, habe ich auch nur Bodenbiologie für Mais oder Wurzelbiologie für den Mais. Und da müssen wir einfach schauen, also das Getreide ist jetzt auch so, weil ich vorhin gesagt habe, wir haben eigentlich eine einfache Fruchtfolge, nur Mais und Getreide. Das Getreide wächst auch nicht allein. Also da ist eine sogenannte Leguminose mit drin. Eine Leguminose ist eine Pflanze, die Luftstickstoff binden kann durch Bakterien an der Wurzel. Das sind Erbsen, Bohnen, Klee. Das sind sogenannte Leguminosen. Die können Stickstoff aus der Luft binden, kostenlos für mich. Ja, und die wachsen damit hoch. Das tut mir nicht weh. Ich muss da auch kein Herbizid, also kein Unkrautvernichter spritzen im Getreide, weil wir es ja gerade gesagt haben, ich will ja Biomasse ernten. Und wenn ich das vernünftig anbaue, schaffe ich schon, dass die Hauptkultur, das Getreide mit der Leguminose, gut wächst und das andere unterdrückt. Aber wir versuchen, also das Einzige, was wir noch an chemischem Pflanzenschutz einsetzen, ist ein Herbizid, also ein Unkrautvernichter im Mais. Sonst machen wir gar nichts mehr. Und es funktioniert in 9 von 10 Jahren, sage ich mal.
Okay, und das heißt, ihr habt jetzt quasi, gerade eine Sonnenblume blüht jetzt, die stehen jetzt, wie lange bis sie verblüht sind, und wird er dann untergearbeitet oder was passiert mit denen dann?
Nö, das friert nacheinander ab.
Ist dann weg.
Irgendwann, wir machen keine Bodenbearbeitung im Winter, der Boden muss geschützt sein. Das ist jetzt auch wichtig, ja, jetzt regnet es mal zum Glück, es regnet auch stärker und man sieht jetzt schon auf den Flächen, wo kein Bewuchs ist, das fängt dann an zu glänzen, das Wasser bleibt stehen, weil allein so ein Regentropfen halt auch eine Energie hat, wenn der auf dem Boden aufschlägt. Und wenn da Bewuchs drauf ist, wird er gebremst, wird zerkleinert, tut dem Boden gut. Und wir brauchen diese Mulchdecke obendrauf als Schutz über den Winter. Dann haben wir auch keine Erosion. Ja, wenn wir stark Niederschläge haben, ist ja das Wasser nie klar, was irgendwo in der Flüsse läuft, sondern es ist alles dreckig. Und das Dreckige ist alles Humus, was verloren geht. Und um Humus aufzubauen, brauche ich sehr viel Zeit und das darf nicht innerhalb von 2 Stunden weglaufen. Ist nicht einfach mit dieser klimatischen Veränderung. Also es bleibt da drauf, das meiste friert ab, ein bisschen was bleibt über den Winter grün und wir fangen dann 2 Wochen vor der Maisaussaat, fangen wir an, den Boden zu bearbeiten.
Das habe ich neulich mal gehört, aber das ist jetzt total gefährliches Halbwissen, dass man heutzutage nicht mehr pflügt. Stimmt das, oder?
Es gibt nach wie vor genügend Kollegen, die pflügen. Ich möchte es auch nicht verdammen. Ich habe es heute mit einem Bio-Kollege gehabt, der versucht auch nicht mehr zu pflügen. Aber er sagt, das ist jetzt so nass, also das ist in Österreich. Wenn ich da noch irgendwas aussehen will im Herbst, muss ich den Boden umdrehen, dass er noch abtrocknet. Da ist jetzt auch noch eine meterhohe grüne Matte drauf, das trocknet dann halt auch nicht mehr ab. Es kommt immer darauf an, wie ich es mache und wann ich es mache. Und wenn ich zur richtigen Zeit das mache, ist der Pflug auch nicht das Schlechte. Ja, und im Biobereich wird noch sehr viel gepflügt, weil das halt eine Maßnahme ist, wo ich das Unkraut einmal wegbekommen. Ja.
Spannend, also sehr komplex alles.
Aber Wahnsinn, ja. ich finde es immer so faszinierend. Also ich bleibe immer an solche Sachen hängen wie eine Handvoll Erde hat so viel Leben wie mir Menschen oft. Also ich finde sowas faszinierend, ja. Und das zeigt auch ganz, oder es verdeutlicht ganz klar, was für ein wertvolles Gut unsere Natur schon ist. Und ich finde es so faszinierend, wie komplex das ganze Thema ist. Und dass wir wirklich jahrelang oder jahrzehntelang es eigentlich gar nicht so wirklich bewusst wahrgenommen haben, finde ich eigentlich schön, dass man jetzt wieder anfängt, es mehr zu schätzen. Ist das korrekt? Oder? Aber es tut sich doch was, oder? Im generellen Prozess.
Ja, es tut sich schon was. Aber das Problem ist, wie wir als Gesellschaft mit dem Boden umgehen. Ja, wir pflastern nach wie vor jeden Tag fast 60 Hektar in Deutschland zu. Unwiederbringlich erstmal, ja, also mit Asphalt, mit Beton. Obwohl alle sagen, ja, wir müssen das reduzieren.
60 Hektar am Tag?
60 Hektar am Tag.
Mit Straßenbau,
Wohnungsbau, Industrie. Ja. Mhm. Und wir müssen ja nur gucken, ja, wenn die großen Firmen hier Hallen bauen, ja, das sind ja geschwind mal ein paar Hektar, die sind weg. Ja, und das ist das große Problem, ja, dass wir das alle als Gesellschaft wieder eigentlich viel mehr wertschätzen müssen, wie knapp dieses Gut Erde ist. Wir haben halt nur diese 15, 20, 30 Zentimeter, die uns ernähren. Ja, und mit dem müssen wir anders umgehen. Ja, wir können nicht einfach sagen, wir nehmen dann nochmal irgendwas in Kultur. Ja, wir können natürlich in Russland, wenn der Permafrost auftaut, da wieder mehr Fläche akquirieren, aber das hat halt andere Konsequenzen.
Ist das, weißt du das auch, wie das weltweit ist? Also ich meine, das Problem, dass die Weltbevölkerung wächst und wächst und wächst und wenn wir aber immer weniger Fläche zur Verfügung haben. Ist das weltweit auch so, so krass, diese Dimension?
Ja, ist es definitiv. Also es geht halt einfach auch sehr viel Fläche verloren durch Verwüstung, ja, die dann gar nicht mehr nutzbar, auch auf der anderen Seite nicht mehr nutzbar ist, weil nichts mehr drauf wächst, weil man es vielleicht auch alles abgeholzt hat. Ja, das sind so viele Dinge, aber ich denke, verändern können wir das hier vor Ort und da muss sich jeder selber drum kümmern und ja, vielleicht noch mein Appell an dieser Seite. Für mich als Landwirt ist es schwierig, demjenigen, dem der Grund und Boden gehört, also wir haben ja auch 85% ist gepachtet vom Grundstückseigentümer, den meisten ist es komplett egal, wie das bewirtschaftet wird, Hauptsache die Kohle stimmt. Ja, und da wäre es einfach auch mal wichtig, eine gewisse Wertschätzung für das, was derjenige drauf macht, mitzubringen. Ja, wir haben zum Glück jetzt mittlerweile ein paar Verpächter, die sagen, ich will es dir geben, weil du das gut machst. Aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es geht jetzt gar nicht darum, da irgendeinen Nachbar schlecht zu machen, aber vielleicht auch mal zu sagen, kostet halt vielleicht mal 100 Euro oder 200 Euro weniger im Jahr. Aber ich will, dass es gescheit gemacht ist, weil das, was wir hier tun, ist ja, ich bringe auch das Land des Eigentümers, macht das Fruchtbare, nicht nur mein eigenes, ja, sondern das, ja, bin da auch in der Stadt immer wieder in Diskussion, ja, wir müssen doch, wir haben da auch so eine gewisse Verbotskultur, ja, wir verbieten Glyphosat, wir verbieten Neonicotinoide in den Pachtverträgen. Eigentlich müssen wir zu einem Anreizsystem kommen, müssen sagen, du bekommst das Land, wenn du das und das und das drauf machst. Und nicht, wenn du das und das nicht drauf machst. Mhm. Ja. Mhm. Mehr zur Motivation kommen.
Mhm. Ja. Das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer Ja-Nein-Runde, oder?
Genau. Leg los.
Ja-Nein-Runde oder Sätze beenden. Sorry, ich habe schon gedacht. So. In 10 Jahren werde ich
noch nicht in Rente sein.
Podcast aufnehmen ist
immer wieder sehr spannend.
Wenn ich kein Landwirt wäre,
wäre ich Bauer.
Sehr gut. Und ich würde heute wieder Landwirt werden und den Hof übernehmen, ja oder nein?
Ja.
Trotz aller Widrigkeiten und Schwierigkeiten.
Mit dem Wissen von heute würde ich es noch viel, viel lieber machen.
Noch viel lieber? Ja. Ihr habt schon keinen einfachen Stand so als Landwirte. Kann man das so sagen? Oder siehst du es gar nicht so?
Es ist schon, also politisch manchmal schwer auszuhalten, was von einem gefordert wird. Ja, auf der anderen Seite, ich denke immer, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, Lösungen gibt es immer noch. Ja, und aber manchmal muss man schon sehr tief durchatmen, um nichts Falsches zu sagen. Es ist, aber du sagst es auch gern über deine Bäckerkollegen, dass wir gerne jammern. Wir müssen davon wegkommen. Also wir haben vor 2,5 Jahren 20 Streuobstbäume gepflanzt. Heute sagt man dazu Agroforst. Und wir haben das als Crowdfunding gemacht, so Mini-Crowdfunding. Dann kam zum Glück ein Artikel im HT und wir haben innerhalb von 5 Tagen 7.000 Euro eingesammelt. Und wir rufen dann 3 ältere Damen aus der Stadt an, die haben gesagt, endlich mal einer, der nicht nur jammert, sondern einfach sagt, hier habe ich ein Projekt, wollt ihr mich unterstützen? Und die waren so dankbar dafür, wo ich dann sage, was für eine Wahrnehmung haben wir als Landwirtschaft in der Gesellschaft? Ja, das vergessen wir komplett, dass wir aus diesem Jammermodus rauskommen. Und da hätte ich viel mehr Bock drauf, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ja. Also Projekte jederzeit, aber das, ja, da fehlt im Moment auch ein bisschen Energie, ja, muss ich sagen. Mit 50 geht es einfach nicht mehr so wie mit 40. Ne?
Wie blickst du allgemein in die Zukunft? Für Zukunft von eurem Hof, aber auch Landwirtschaft allgemein?
Gut, unser Hof, die Baustellen, die ich noch habe, die reichen mal noch mindestens bis 65, auch finanziell. Ja. Ob es dann einer von den 2 Kindern weitermacht, wie gesagt, wir machen denen keinen Druck, weil das im Moment, ich bin nicht ganz froh, dass noch niemand da ist und sagt, hey Vater, jetzt gib mal Gas, ja, das will ich gar nicht. Biogas im Moment macht Spaß. Wieder, ja, hat auch eine andere Wertschätzung, wie man, obwohl man seit 12 Jahren die Argumente schon sagen, jetzt macht es Spaß. Auch wirtschaftlich muss ich sagen, ja. Und deswegen sehe ich relativ positiv in die Zukunft, auch mit den großen Altlasten, die noch da sind. Das kriegen wir irgendwie hin. Landwirtschaft generell wird sich sicher massiv verändern. Das wird sich auch komplett auseinanderdividieren. Wir werden Regionen haben, die nach wie vor diese große, ich möchte jetzt nicht sagen industrielle, aber diese klassische Rohstoffproduktion macht, sprich Getreide, Fleisch, Milch. Und wir werden Regionen haben, auch eng nebeneinander, ja, die halt ganz Richtung Direktvermarktung oder wenn ich die Solawi in Wackershofen sehe, finde ich mega spannend. Ja, das sind 400 Leute, die von denen 4 Hektar Gemüse leben, ja, wo ich sage, hey, ich kippe da 200 Hektar in die Biogasanlage, ja, und sorgt bei mir immer wieder für Nachdenken. Ja, und das ist auch wichtig, dass man sich dann selber reflektiert. Für mich selber muss ich sagen, so in 10, 15 Jahren würde ich es gern deutlich kleiner machen und noch ein paar Dinge umsetzen, wo ich richtig Bock drauf habe, dass man einfach wieder mehr in Kontakt mit der Bevölkerung kommt, auch mit dem, was man produziert.
Wie ist das, weil man das immer auch wieder so hört, dass das politisch gewollt ist, dass diese kleine bäuerliche Struktur eher ein bisschen kaputt gemacht wird. Also wird es in Zukunft noch diese kleine Höfe geben, so klassisch auch mit Schweinemast, wie auch immer, oder wird es für die so schwer, dass es das irgendwann gar nicht mehr geben wird?
Ich gehe davon aus, dass es nach wie vor geben wird, wenn EU etc. diese Luft lässt. Ja, wenn wir haben auch 6 Schweine, 8 Schweine haben wir ab und zu noch. Aber da wird schon schwer, einen Metzger zu finden, weil ich will den nicht an einen großen Schlachthof liefern, wo sie irgendwo 5-6 Stunden warten mit 1000 anderen Schweinen, bis sie geschlachtet werden, sondern wir haben im Moment noch, ja, das läuft über Metzgerei Wieland in Unterroth, wo sie geschlachtet werden, ja, wo sie zur Ruhe kommen, bevor sie geschlachtet werden. Und das, was dann auch mein Bruder zu wertschätzen weiß, ja, dass die Fleischqualität dann einfach schon mal allein dadurch ja ganz andere ist. Und da ist halt wichtig, dass kleine Schlachtbetriebe, das ist halt das, was dann dazugehört, die Infrastruktur dahinter, da sein darf. Ja. Und dann sehe ich das eigentlich relativ positiv, dass das
aber dann schon über den Weg vom Landwirt direkt zum Metzger und nicht irgendwie dann, die wird er abgeholt und wird er verteilt auf irgendwelche große Schlachthöfe. Da kriegt er auch einen anderen Preis dann wahrscheinlich dafür, oder? Den ihr auch braucht.
Genau, also das muss dann wirklich kurze Wege sein, ja. Und diese klassische Direktvermarktung ist halt in vielen Betrieben auch ein Stück weit Selbstausbeutung, was ich so sehe, ja. Und oder wenn die Frauen dann noch einen Hofkaffee machen, ja, die schaffen dann Montag bis Freitag ganz normal im Landwirtschaftsbetrieb ja auch. Und am Wochenende machen sie noch Kaffee, also Hut ab vor dem, was da familiär zum Teil geleistet wird. Mhm. Muss aber jeder für sich selber den Weg finden. Aber ich denke, dass Nahrungsmittel im Moment schon sich was verändert, was Wertschätzung angeht für gute Lebensmittel.
Gibt es Dinge, wo du sagst, da muss die Politik sich auch bewegen oder muss mehr Spielraum lassen? Gibt es da Forderungen, die du da schon formulieren kannst oder sagst du, nö, das, damit müssen wir klarkommen und die gewisse Regeln, die es gibt, die sind auch wichtig?
Also ich habe das jetzt 10 Jahre lang probiert, politisch was zu verändern. Ich würde sagen, wir müssen das anders lösen. Wir müssen das direkt mit dem Verbrauch, also Verbrauch hört sich blöd an, mit der Bevölkerung lösen. Ja, das, da gibt es ganz andere Möglichkeiten, glaube ich. Ja, und wenn man das bilateral lösen kann, geht es erstens schneller. Und dann gibt es in der Regel eigentlich auch immer eine Lösung, wo wir gesetzlich immer noch so viel Luft haben, dass wir es machen können.
Was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir ganz zum Schluss kommen, wir haben ja doch immer wieder die Diskussion konventionelle Landwirtschaft und Biolandwirtschaft. Und da ist ja immer so ein, also über Bio ist ja so ein bisschen so ein heiliger Schein und alle sagen, oh, das ist das, was die Welt braucht und uns zum ewigen Glück und Friede führt. Wie stehst du zu dem Ganzen? Konventionelle Landwirtschaft und Biolandwirtschaft. Kann man wirklich sagen, das eine ist besser wie das andere?
Von mir ein klares Nein. Zu beidem. Wie es meistens so ist, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Ja, die konventionelle Landwirtschaft muss ökologischer werden. Also ökologisch nachhaltiger, nicht nur finanziell nachhaltig. Da tut sich auch viel, aber das braucht halt Zeit in der Landwirtschaft. Ich habe einfach andere Produktionszyklen wie ein Industriebetrieb. Auf der anderen Seite, hast du vorhin auch gesagt, Ingmar, wir haben einfach steigende Weltbevölkerung, die muss irgendwie ernährt werden. Natürlich gibt es da genügend Stimmen, die sagen, die kann man auch ökologisch ernähren. Dann muss sich auch das ganze landwirtschaftliche System ändern. Dann müssen wir wegkommen von globalen Warenströmen. Dann muss das wirklich alles lokal irgendwo produziert werden. Das funktioniert halt nicht. Also wir haben einfach in Ostdeutschland Strukturen, die kann schlagkräftig große Einheiten Rohstoff produzieren. Da ist wenig Bevölkerung. Hier im Süden ist es halt komplett anders. Also um diese steigende Weltbevölkerung zu ernähren, muss Bio halt auch produktiver werden. Also Bio kann nicht nur sein, weglassen von chemischem Pflanzenschutz und mineralischem Dünger und dafür halt mit Mechanik zum Beispiel Unkraut bekämpfen. Das ist nicht allein die Lösung, sondern auch da muss es einen Produktivitätsfortschritt geben. Der kann aber auch nicht nur Digitalisierung sein. Das ist im Moment so der große Hype. Ja, wir machen alles mit Robotern und intelligenter Technik. Da wird auch ganz viel Förderung reingeben. Und ja, in der Landwirtschaft ist es so, wenn es irgendwo Förderung gibt, dann gehen die Bauern rein. Ohne nachzudenken, macht das wirklich für meinen Betrieb Sinn, weil es sind immer auch immense Kosten, die ich irgendwo wieder reinholen muss. Ja.
Also so als Ausblick, wir haben vor, demnächst mal eine Folge zu viert zu machen über dieses Thema bio-konventionell. Der Michael hat schon gesagt, er steht auf jeden Fall zur Verfügung für den konventionellen Part. Wobei er ja auch schon gesagt hat, und er macht ja auch mega viel und ist ja da auch so ein bisschen dazwischen, wie mir ja auch letztendlich. Aber ich finde es so spannend und wir haben ja hier und da auch schon mal ein bisschen Kritik bekommen für dieses Thema und deswegen finde ich, ist auch mal Zeit, dass wir das auch mal aufrollen. Das machen wir in einer extra Folge nochmal ausführlicher. Wir wären mit unserem Fragekatalog ziemlich durch, Michael. Die Frage an dich, hast du noch irgendwas, einen Appell, irgendwas, was du noch loswerden willst, bevor wir zu unserer alles entscheidende Abschlussfrage kommen? Gibt es noch irgendwas, was du sagst, das würdest du gerne noch loswerden?
Fällt mir spontan nichts ein. Das, was mir am wichtigsten war, habe ich vorhin schon gesagt, ja, dass die Grundstückseigentümer einfach auch ein bisschen mehr nachdenken sollen, wie wird mein Eigentum bewirtschaftet. Ja, das ist mir eigentlich elementar wichtig. Das heißt nicht, dass das mir verpachtet werden soll. Da freue ich mich natürlich drüber. Wäre gelogen, wenn ich es nicht wäre. Aber dass man da einfach ein bisschen mehr Wert drauf legt und nicht nur schaut, wo bekomme ich schnell am meisten Geld. Ja, das ist halt, ich glaube, auch ein bisschen gesellschaftliches Problem, dass man sehr kapitalorientiert ist.
Du bist dran.
Natürlich zum Abschluss noch die allerwichtigste Frage überhaupt. Du kennst es schon. Aber Laugengebäck mit Nutella geht klar, oder?
Ich esse kein Nutella.
Nenn nur Nougat-Creme.
Nee, nur mit Butter und Salz.
Okay. Ja gut, dann können wir uns die zweite Frage eigentlich fast ersparen.
Also, wenn er es essen würde.
Wenn du es essen würdest, würde dann mit Butter drunter gehen.
Unter Nutella kein Butter.
Ne? Ja, danke. Sehr gut.
Das sind die Rebers gleich. Ich glaube, das hat Hansi auch gesagt. Richtig. Aber seid eindeutig in der Unterzahl. Aber
hab's auch noch nie probiert.
Ist auch nicht schlimm. Überhaupt. Da hast du ja nicht viel verpasst.
Michael, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe überraschenderweise mehr verstanden, als ich eingangs dachte, dass ich verstehen würde. Ich finde es super, mit wie viel Leidenschaft du dabei bist. Ich finde es mega, wie transparent du mit deinem Hof, mit deinem Betrieb, mit deiner Sache umgehst. Du gibst ja auch Kurse und alles Mögliche an Berufskollegen. Ich habe durch deinen Insta-Kanal viel gelernt über Landwirtschaft und lerne nach wie vor dazu. Deswegen vielen Dank, dass du mit so viel Leidenschaft dabei bist, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ja.
Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Also ich fand es wirklich super spannend. Ich denke, du hast das Prädikat folgenswert auf Instagram und Facebook. Also an alle unsere Hörer auf jeden Fall Folge.
Und er hat mehr Follower als mir zwei zusammen. Gell?
Super. Ein Land.
Also wenn dann Instagram, Facebook ist sehr reduziert mittlerweile.
Ich bin auch so. Ja, gut, klar.
Ja. Ich würde gerne, bevor wir, was denn ist auch, wolltest du was sagen?
Ja, das ist halt kombiniert, aber
ja, ich
kann schon ausschneiden.
Ich würde gerne noch was loswerden, das gar nichts mit dem Thema heute zu tun hat, aber ich finde es so cool, weil ich hatte heute eine sehr inspirierende Begegnung mit einem tollen Menschen aus unserer Region, und zwar mit Markus Korb. Der Markus läuft ab Montag, also wenn die Folge rauskommt, dann ist er schon unterwegs, über 1000 Kilometer von, David, sag's nochmal, von Bremerhaven bis nach Garmisch-Partenkirchen.
Jetzt hast du mir erwischt, ich habe gerade Flyer vor mir, aber ja,
sieht so aus. Auf der Titelseite steht es, also von Norddeutschland bis nach Garmisch-Partenkirchen.
Bremerhaven bis Garmisch-Partenkirchen, 1000 Kilometer.
Und sammelt auf diesem Lauf Spender für das Kinderhospiz in Schwäbisch Hall. Und da gibt es unter anderem solche kleine Armbändler, die man kaufen kann in verschiedene Geschäfte in Schwäbisch Hall. Es gibt anderweitig die Möglichkeit zu spenden. Also bei uns kann man zum Beispiel ab Samstag die Brezel, die ab Samstag 90 Cent kostet, auf 1 Euro aufrunden und kann somit pro verkaufte Brezel quasi 10 Cent spenden. Und genau, wir werden das dann noch schön aufrunden zum Ende hin. Und wenn ihr ihm folgen wollt, weil er nämlich auch auf Instagram das begleitet wird und da auch immer jeden Tag was posten wird dazu, dann könnt ihr das tun unter Kinderhospiz Run 1000 Plus. Also die 1000 für die 1000 Kilometer. Und ich finde es eine richtig coole Aktion. Der Markus ist auch jemand, ich habe ihn heute erst kennengelernt, aber der das aus purer Leidenschaft macht und einfach sagt, er will was zurückgeben von dem, was das Leben ihm geschenkt hat. Und das finde ich, finde es eine mega Aktion. Ich habe das Armbändle hier dabei und ich finde es richtig gut. Genau, das wollte ich jetzt noch schnell loswerden.
Super, cool. Ein eventueller Podcast-Gast, dachte mir gerade. Wir wollten uns ja öffnen. Von dem her wäre es ja nach seinem Lauf ganz gut eigentlich. Was öffnen, weil es bisher nur gar nicht so gut funktioniert.
Was er auch gesagt hat, das fand ich auch spannend, er weiß selber auch gar nicht, was das mit ihm selber macht. Also lauf mal täglich 60 bis 80 Kilometer.
Ja, ist schon krass.
Ich glaube, da passiert auch. Und er will auch, überlegt sogar, vielleicht irgendwann mal ein Buch drüber zu schreiben. Ich finde es eine coole Aktion.
Super. Wir schweifen schon wieder ab.
Unterstützenswert.
Ja, das war's wert. Absolut cool. Auf jeden Fall, wirklich toll. Wir werden Berichter, also.
Ja, auf jeden Fall.
Denke ich auf jeden Fall.
Können wir ein bisschen machen.
In diesem Sinne, lieber Michael, vielen herzlichen Dank. Es war hochspannend. Also ich muss ganz oft denken, also ich saß ja, glaube ich, die ganze Zeit mit dem offenen Mund und dachte, wow, also wirklich echt cool. Mega, ich habe mich auch wirklich sehr, sehr auf die Aufnahme gefreut. Richtig cool, hat mich sehr gefreut. Ich kenne dich nämlich tatsächlich erst seit heute. Davor kann ich dich nur über
Instagram. Ich bringe immer die interessante
Geschichte. Ja, das ist immer so interessant, weil du siehst die Leute in live und denkst so, ja, den kenne ich schon lange, ja. Aber eigentlich noch nie kennengelernt. Also es war total spannend. Von dem her hat es mich mega, mega gefreut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Danke für eure Einladung.